Attention.
Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, Montag, aber eigentlich Dienstag. Ja, wo wollte ich am Montag am Abend sein? Ich wollte im Stadion an der Schleißheimer Straße sein. Das hat nicht funktioniert, aber das werden wir mit dem Anchorman für unser Freitagstele besprechen, denn der wollte eigentlich auch dort sein. Aber Dienstag ist Tenniszeit und Tenniszeit heißt Andreas Durieux, der Tennisprophet in Wien. Servus, Andi.
Hallo, servus, grüße euch, schönen, jetzt hätte ich gesagt, guten Abend.
Ist ja
schönen
auch.
Mittag sagt man ja nicht, oder? Das ist ja diese Seltsamkeit in der deutschen Sprache. Niemand sagt guten Mittag oder schönen Mittag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, all das gibt's. Ja, darüber wollten wir nicht sprechen.
Ja, manche sagen guten Hunger, aber damit kann ich auch nichts anfangen, ehrlicherweise. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Nein, wir wollen auf jeden Fall sprechen, wir müssen sprechen über die letzte Woche in Paris-Bercy, wo sich der Großmeister durchgesetzt hat, Andi. Wenn es Zweifel gegeben hat, wer der Großmeister ist, hat für dich Novak Djokovic alle Zweifel beseitigt oder ist was geblieben an Restzweifeln?
Jein. Ich möchte mich diplomatisch mit Jein aus der Affäre ziehen. Und zwar, weil bemerkenswert plus für ihn, es war das erste Antreten nach dem US Open. Man wusste nicht, wo er steht, er selber auch nicht. Er hat sich schwer getan, auch schon gegen Hurkacz und ich glaube auch davor. Ich habe dann ein bisschen das Finale angeschaut. Das hat mir gut gefallen, weil ich mich jetzt auch schon wieder dabei ertappe. Möglicherweise ist es ja ein Effekt des älteren Menschen, dass er dann so geliebte Urgesteine, auch wenn es nicht das ist, das er am meisten liebt, weil das RFSG-Urgestein halt noch ruht. Ja. Aber dass dann doch diese Generation oder sagen wir, der letzte Vertreter dieser Generation, der jetzt also da kompetitiv teilnimmt, sich durchgesetzt hat. Und ich finde, er hat das gemacht mit taktischen Finessen. Das war schon bemerkenswert. Ansonsten kann ich nicht sehr viel sagen. Paris-Bercy an und für sich haben wir schon besprochen. Für mich ein bisschen nüchtern die ganze Halle, die Arena, aber hat doch auch etwas Eigenständiges, etwas Eigenes. Und ich glaube, die Atmosphäre ist auch ein bisschen übers Fernsehen rübergekommen, oder?
Naja, ich war überrascht, dass haben wir das letzte Woche, wir haben ja am Montagabend aufgenommen, aber Montag war ja Feiertag, der 1. November, da war schon sehr viel los und die letzten drei Tage war die Hütte echt voll und das war schon gut. Das hat mich irgendwie schon an früher erinnert, ja, die Zeiten Guy Fourchet, Pete Sampras, dass dieses Turnier in Paris-Bercy, das war für mich halt der prototypische Herbst. Draußen scheiß Wetter, aber wurscht, weil man ist den ganzen Nachmittag vom Fernseher gesessen, wo auch immer das gekommen ist, und man hat sich's angeschaut. Und ganz so, jetzt habe ich leider einen Job mittlerweile, den ich auch aus, aber irgendwie, hat mich fast wieder packt, das Turnier, fast.
Ja, mehrere Jobs, so viel ich weiß.
Ja, aber das kommt auch noch dazu, ja.
Nicht das Thema, es ist jetzt nicht das Thema. Nein, mir ist es ähnlich gegangen und ich glaube, mich dunkel zu erinnern, das Turnier wurde installiert, so irgendwie, man hat das dann auch beworben, während einer Roland-Garros-Ausgabe und da war ich ganz überrascht, wer braucht ein Hallenturnier in Paris und das war ihm dann auch im Herbst und so. Ich bilde mir ein, die erste Ausgabe hat Boris Becker gewonnen, ohne nachgeschaut zu haben. Es müsste so Mitte der 80er, Ende 80er, würde ich tippen, vielleicht liege ich auch ganz falsch, aber das glaube ich jetzt einmal. Und so gesehen ist es noch nicht allzu alt, aber es hat sich etabliert und mir würde was abgehen, gäbe es das Turnier nicht. Ja? Was heuer vielleicht besser war, also Djokovic hat teilgenommen und der wollte auch. Ja? Man weiß ja aus den letzten Jahren, ungünstig, weil es da noch näher zum Masters, wie ich immer sage, also zum Saisonabschlussturnier der Allerbesten gelegen ist und da waren dann entweder war wer verletzt oder so, da haben dann irgendwelche Wedeln gewonnen, wie man in Wien sagen würde, denen man es auch vergönnt hat. Ich glaube, der Herr Ferrer hat dort sein einziges und zum Beispiel und oder das einzige Mal da in dieses Hallenturnier und dann waren also auch, ich will nicht sagen Zufallssieger, aber immer wieder auch Überraschungssieger. Und jetzt hat man gesehen, also wenn der will, da ging es ja auch um was, nämlich um das Absichern der Nummer 1, muss man schon sagen, also da, egal ob man ihn mag oder nicht, aber das ist schon sehr, sehr stark, wenn man sich nur die Zahlen anschaut und 7 Jahre und so weiter, da ist Nummer eins zu beenden. Ja, also das ist, und vor allem der Atmosphäre wegen, also das hat mich auch über den Fernseher, mich nämlich, gefreut, richtig zuzuschauen. Die Leute sind mitgegangen. Ich glaube, ein großes Highlight ist auch der Schnippler, wie ich jetzt immer wieder auch schon im Freundeskreis höre, also der Herr Gaston, glaube ich, nicht? Hugo.
Ja.
Ja. Der natürlich viele nicht nur geärgert hat, sondern auch rauskegeln konnte. Schade finde ich es für den Mofis. Das ist für mich so ein Spätherbst der Karriere, den er da noch erlebt. Bin ich wahrscheinlich schlecht informiert, warum er nicht angetreten ist gegen den Joker. War er bedient möglicherweise oder was auch immer. Schade, aber so, ansonsten ja, also durchaus sehenswert das Ganze.
Ja, also beim Gaston, den haben wir letztes Jahr schon gesehen, wie er gegen den Dominik gespielt hat, 800 Stops angebracht hat, von dem der Dominik 801 nicht gut zurückgespielt hat. Und da haben wir gedacht, der ist schon älter, aber der ist ja noch ein junger Bursche, der Gaston. Der spielt ja jetzt in dieser Woche bei diesem Next-Gen Masters und da bin ich schon gespannt. Der wird natürlich auf Dauer, außer man spielt nur auf 10 cm tiefen Sandböden, wird er wahrscheinlich ein bisschen alt ausschauen mit seinen Stops, aber zuzuschauen, das war jetzt nicht deutsch, aber es macht Freude, ihm zuzusehen. Das ist eher deutscher.
Das ist die Kubeske Aussprache.
Ja, zuzuschauen. Und da muss man natürlich dann sagen, dass der Medvedev massiv genervt war vom Publikum, dass er aber trotzdem dann auch einen Weg gefunden hat, wie er mit den Stops zurechtkommt. Also dann auch Chapeau, finde ich, an den Medvedev, trotz allem.
Ja. Aber mir gefällt es grundsätzlich auch, dass der nicht abweicht, weißt du, von seiner eigenartigen Spielweise, möchte ich sagen. Und es gibt ja kaum noch, mir fällt niemand ein, der also so spielt und auch seinen Spielwitz hat und auch wenn er es oft übertreibt, das ist ja eben immer diese Gratwanderung und ist das ein Stopp zu viel, ist der zu lang gewesen, war der zu kurz, waren das jetzt, wie gesagt, hätte er was anderes spielen sollen, aber der zieht das durch und hat damit zumindest vor eigenem Publikum phasenweise Erfolg und das, mir gefällt das auch, weil es einmal was anderes ist und das Niveau hat er, aber das ist auch so, wie ich letzte Woche gesagt habe, beim Tiafoe ist es natürlich nicht so arg, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spieler das Woche für Woche so bringt und so inspiriert ist, dass eben da muss ja alles passen, vom feinsten Timing her bis zur Intuition und so weiter und dass das so der Fall ist und durchgeht. Für mich spielt er manchmal Partien, die eigentlich über seinem Standard sind, aber es ist, wie du richtig sagst, sehr schön zum Schauen.
Ja, und das ist natürlich für einen Spieler wie Gaston schwierig, wenn du exakt null freie Punkte mit dem Aufschlag bekommst. Big Ding, weil das geht halt einfach nicht mit seiner Größe, außer er zwirbelt einmal wirklich einen ganz weit raus, aber ansonsten ist es einfach zu mühsam. Und das hat man ja auch gesehen bei Zverev dann im Halbfinale. Ich habe übrigens Zverev gelobt. Ich habe ihn gestern schon zum Mitarbeiter der Woche gemacht in meinem Daily mit dem Anchorman, einfach weil ich das bewundernswert fand, wie der Alexander Zverev diese Woche, obwohl er augenscheinlich schon in Runde 1 gegen Lajovic fertig war und Runde 2 habe ich vergessen, wen er gespielt hat, aber gegen Dimitrov oder was sogar Dimitrov dann in seinem zweiten Match gegen den hätte schon verlieren müssen eigentlich, aber ich habe es bewundernswert gefunden und dann gegen Rüd auch noch eine anstrengende Partie. Teilst du da ein bisschen meine Begeisterung, dass der sich wirklich so reingehängt hat? Im Halbfinale hat er natürlich dann herzlich wenig Chancen gehabt gegen Medvedev, aber mir hat es wirklich gefallen, wie der Sascha da in Paris gespielt hat.
Auf jeden Fall, und ich habe das ja auch schon letzte Woche gesagt mit diesem Wien-Sieg, der also, finde ich, souveräner war, als es vielleicht manchmal gewirkt hat. Vor allem eben psychisch diese Festigung, er ruht mehr in sich, er ist offensichtlich glücklich, was gut ist, was sich auf das Gesamtpaket fantastisch auswirkt. Und er zeigt aber jetzt auch, wie du es erwähnt hast, eben Beißerqualitäten, indem er nicht abelad, wenn er schon müde ist und versucht und irgendwann einmal, der Herr Medvedev ist auch nicht niemand, aber die es also zu schlagen galt, hat er geschlagen. Egal wie, und dort sieht man dann auch, was Selbstvertrauen ausmacht, auf dieser Ebene speziell. Schade finde ich, ich bin eher dem Zverev jetzt schon zugeneigt als dem Medvedev, warum kann ich nicht sagen, aber die Sympathien haben sich da gewandelt für mich. Das ist manchmal so im Leben. Jedenfalls schaue ich dem jetzt schon gern zu und auch mir gefällt es, wie solider geworden ist in vielerlei Hinsicht. Und da war halt jetzt nichts mehr im Tank, so würde ich das auch interpretieren. Und wie du schon gesagt hast, war es eh schon eigentlich ein Wunder, dass es so weit gekommen ist, weil das ist nicht zu unterschätzen und du kannst nicht mehr erwarten, heutzutage, dass einer, so wie der Muster, dass der marschiert Woche für Woche, egal ob auf Sand oder nicht, wie eine Maschine und alles niederräumt. Das geht sich nicht mehr aus, glaube ich, kräftemäßig. Das ist, glaube ich, individuell zu beantworten. Wenn du
Schön,
mich
ja.
fragst, wenn du mich fragst, ich habe schon letztes Mal gesagt, er hat für mich das Charisma eines Löschblatts, wenn überhaupt, leider, ja, ist, wenn man genau hinschaut, spielerisch ein feiner Spieler, ja, ist, würde ich auch sagen, gegen den Djokovic diesmal an seinen Nerven gescheitert. Das war ja sehr, sehr knapp. Und da war mehr drinnen. Das ist immer so blöd zu sagen, der bessere Spieler. Natürlich ist der bessere Spieler, der gewinnt, wenn auch irgendwie. Aber wenn man also die Spielanteile anschaut und was der, wie er es vorgetragen hat und so, muss man eher sagen, der Joker hat sich durchgewurschtelt, glaube ich. Aber das war ja nicht die Frage. Also jeder soll ihn finden, wie er will. Ich finde ihn immer wieder zu meinem Erstaunen sehr weit in den Rastern, aber daran wird man sich gewöhnen müssen. Vielleicht kommt ja dann auch irgendwann irgendwas dazu, wo man sagen kann, von Ecken und Kanten sind wir kilometerweit entfernt, aber sowas Ähnliches. Ja. Ein kleines Kurverl vielleicht, wo man sagen kann, ja, siehst du, das gefällt mir oder das gefällt mir oder deswegen bleibt er mir in Erinnerung. Im Moment ist das für mich halt noch nicht da. Wie geht's dir?
Naja, ich muss einmal erstens unseren Hörern, die jünger als 40 Jahre sind, oder sagen wir mal, ja doch, jünger als 40 Jahre, erklären, was ist ein
Gibt's da welche?
Löschblatt?
Gibt's welche? Ja,
Dann,
gibt's da welche? Ah
ja,
ja,
ich,
der Löschblatt,
was ist
yes.
ein Löschblatt? Und das war früher mal, als man noch mit Tinte geschrieben hat und man wollte nicht, dass es beim Umblatteln dann diese Tinte zerrinnt, hat man ein sogenanntes Löschblatt draufgelegt, um das Ganze rapide zu trocknen. Und das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, der Hurkacz hat gegen den Djokovic teilweise ein paar Vorhände dann rausgeschoben, genagelt. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Jedenfalls war es ein bisschen unschön und komisch. Der hat halt nichts, wo ich sage, da kaufe ich mir Eintrittskarte. Ja,
Ja.
das gleiche wie eigentlich beim Rüd, aber der Rüd ist wenigstens ein fescher Kerl. Da sage ich, na gut,
Ja.
da schaue ich mir den feschen Kerl an. Und der hat auch ein nettes Gemüt, der Rüd. Also wenn man so die Interviews sieht, der lacht immer. Und
Ja. Ja.
der scheint ein netter Kerl zu sein. Ja, ob es wirklich ist,
Mhm.
weiß man nicht. Vielleicht ist der Hubi auch ein netter Kerl, aber da sind wir wieder beim Eintrittskartenargument. Würde ich mir für Hubert Hurkacz eine Eintrittskarte kaufen? Würde ich mir für Roberto Bautista Agut eine Eintrittskarte kaufen? Zweimal nein für mich, bitte. Obwohl sie herausragende Tennisspieler sind.
Ja, das verstehe ich dich gut. Und das ist ja auch in Zeiten wie diesen, wo also solche Spieler, die eben nicht ganz vorne sind, die du auch nicht täglich hast bei Pressekonferenzen oder sonstigen Terminen, die auch nicht ins Rampenlicht drängen, da tue ich mich auch schwer, muss ich sagen.
Ja, wir pausieren kurz und dann schauen wir mal, was sonst noch am Plan steht.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
So, was Andreas Durieux, der unser Tennisprophet, ja gerne macht, ist ab und zu, dass er ins benachbarte Ausland fährt und Tennis schaut. Ich kann mich erinnern, wo bist du hingefahren noch einmal und hast den Jannik Noah gesehen? War es in Ostrava oder war es in Prag?
Es war in Bratislava und
Bratislava.
netterweise hast du mir da geholfen gehabt, du hast uns da
Nein, nein,
avisiert,
nein, ich
oder?
glaube nicht. Ich glaube,
Vielleicht war das
nein,
nicht du.
nein, das glaube ich
Keine
nicht.
Ahnung, was das netterweise du nicht, ist wurscht. Irgendwer hat mir netterweise eine Rutsche gelegt und die waren dann dort ganz entgegengekommen. Das war, ja, früher war das immer so, dass es natürlich aufgrund der Saisonabschlusskonstellation ein sehr, sehr gut besetzter Challenger der Herren war. Und zwar bereits nach dem Masters, glaube ich. Also da war ja, dann gab es irgendwas in Hawaii oder auf den Bahamas. Man möge mich nicht steinigen, wo alle so gern hingefahren sind, um die Saison wirklich auch mit Badeurlaub zu beenden und nur ein paar Punkte mitzunehmen. Oder eben halt nach Bratislava. Weil warum? Da ging es unter anderem für den Kubek immer darum, ist er Top 50 oder nicht. Und wenn er es nicht war, hat er dort noch einmal angezahlt. Und da sind wir oft sogar im selben Auto hingefahren und haben ihn bei Laune gehalten. Das waren halt noch Zeiten und Frühstücken ist er immer gegangen zu McDonald's und dann war er im Finale und war wieder Top 50 wieder einmal und hat sich dann seinem Kurzurlaub hingeben können. Ja, aber das war auch immer so. Deine Frage hätte ich auch mit Ja beantworten können. Also ich war öfter in Bratislava und habe dort einmal eben das Glück gehabt, diese Exhibition mit meinem wirklich alten Freund, das darf ich sagen, Yannick Noir, wo wir schon gemeinsam auch konzertiert haben, oder er hat mich halt mitspielen lassen, sagen wir es so, wie es im Tennis auch manchmal schon war. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und war wunderbar. Also von diesen Konzerten noch am Adelberg St. Anton mit dieser Exhibition damals, wo er immer mit Band gekommen ist und auch mit dem Bagrami und so weiter. Also die kenne ich auch und sie mich auch noch in guter Erinnerung, was selten ist bei mir, aber das traue ich mich zu sagen. Und damals gab es eben, das war das Jahr, als die Frau Tschibulkova glücklicherweise, möchte ich sagen, noch einmal, dieses Damen Masters gewonnen hat, und da wurde sie dort verehrt, und auf ihrer strahlenden Erscheinung ist natürlich diese Exhibition passiert, und da haben sie dazu geholt, da war der Stepanek noch so halb aktiv, auch schon als guter Buddy vom Joker und dessen Trainingspartner und Teilscoach und so. Und dann war natürlich der Yannick, der Bakrami und ich weiß nicht, wer noch. Also waren vier her. Oh ja, ich glaube, der Röberti, den hat man auch ausgegraben natürlich. Und um die Damen, da war Bencic, die natürlich auch slowakische Wurzeln hat. Und dann war eben die Tschibulkova. Ich weiß nicht, ich glaube, die Handtuchova war auch noch. Also das war ein Botzenspektakel. Und ich habe mich also gefreut, weil sie die alle gefreut haben, als wir uns wieder gesehen haben. Und das war sehr familiär und so, Backstage ein bisschen. Wunderbar, die Halle war voll. Es war diese kleine Halle, wo Narodne Tennis Center heißt das, wo es auch immer noch Davis Cup gespielt, wo damals auch dieses Davis Cup Spiel, das leider verloren ging, da war ich im Lager der Slowaken, also ich auch vor Ort, war schon ewig her. Vielleicht erinnert man sich noch, als der Goran als leider nicht Playing Captain die Kroaten angeführt hat, die um den Ljubicic dann herum gewonnen haben. Der Röberti hat beide Einzel für sich entschieden, was bemerkenswert war. Und das letzte Single musste irgendein armer Doppelspieler bestreiten, der leider Gottes nicht gewachsen war, an dem Herrn Ancic, wie ich mich noch erinnere. Es muss 2004 sowas gewesen sein.
Mario Ancic, der viel zu früh mit seiner Tenniskarriere aufgehört hat und der für lange Zeit musste. Der letzte war der Roger Federer, glaube ich, in Wimbledon geschlagen. Aber ich meine, dass Federer hat Wimbledon gewonnen, 2-3, 4-5, 6-7. Und da hat er, und 2-2 hat er gegen Ancic verloren. Aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Du hast einen Namen genannt, Andi, auf den ich eigentlich hinaus wollte, nämlich Belinda Bencic. Also pass mal auf, Folgendes ist passiert. Am Samstag hat die russische Tennisföderation gegen Tennis Swiss Switzerland oder Swiss Tennis, wie auch immer ich glaube Swiss Tennis ist der Verlag, der Verband, haben in Prag also das Finale dieses Billie Jean King Cups ausgespielt. Und die standesgemäße Aufstellung der Schweizer war Nummer 1 Belinda Bencic, Nummer 2 Jill Teichmann. Standesgemäße Aufstellung der Russinnen, Nummer 1 Anastasia Pajutschenkova, Nummer 2 Daria Kasatkina. Soweit, so gut. Der Modus ist folgendermaßen: Zuerst spielen die Nummer 2 gegeneinander, dann spielen die Nummer 1 gegeneinander und dann gibt es noch das Doppel, wann man es braucht. Jetzt schlägt die Kasatkina die Teichmann, ich glaube, in 2 Sätzen, und die Schweizerinnen denken sich, naja, okay, blöd gelaufen, aber ist ja gut, weil die Belinda gegen die Pajutschenkova eine gute Bilanz hat. Was aber machen die Russen? Die Russen sagen, das tut uns leid, aber die Nastja hat sich übelst verletzt und kann auf keinen Fall antreten. Wir lassen die Ludmila Samsonova spielen, und die Samsonova, die aber eigentlich in der Rangliste hinter der Kasatkina steht, also wenn das am Samstag schon bekannt gewesen wäre, dass Pajutschenkova nicht spielen kann, dann hätte Kasatkina eigentlich 1 spielen müssen und Samsonova 2. Aber so hat Samsonova dann das zweite Einzel bestritten gegen Bencic und hat prompt gewonnen, und die Schweizer sind jetzt brennhaß, wie man sagt, Andi. Und wenn du diese Konstellation hörst, die ich hoffentlich nicht zu kompliziert beschrieben habe, mit Recht, weil eigentlich war das, also wenn man sagt Gamesmanship, naja, gern, aber ein bisschen viel aus meiner Sicht. Ein bisschen viel Gamesmanship.
Gameswomanship
in ja, dem Fall. Ja, in dem Fall auch, ja.
Ja. Ja, also dann, es gibt sicherlich ein Regulativ. Ich kann nur in Erinnerung rufen, was beim Davis Cup immer passiert ist, dass urplötzlich dann, nicht einmal noch am Vormittag, wurde natürlich geheim gehalten, solche taktisch kalkülbedingten Wechsel, und plötzlich stand da wer andere. Und ich kann mir, ich weiß nicht, welcher Davis Cup das war, wir mussten es aus Wien kommentieren, Und niemand hat uns gesagt, dass dort auf einmal, obwohl einer dort war, von der hat das, war das wurscht oder er hat es nicht erfragt und auf einmal sehe ich beim Einspielen da, wenn ganz wen anderen, ich denke mal, furchtbar, auf den sind wir nicht vorbereitet. Neben mir damals noch der Antoric, dem ist es auch, der ist auch ein bisschen Schweißperlen, aber wir haben das dann doch irgendwie über die Runden gebracht. Wir waren also völlig erstaunt, aber das ist natürlich im Davis Cup auch gang und gäbe gewesen. Meines Wissens nach war dort, also eine Stunde vorher muss man, wenn sich wer, es kann sich ja auch wer noch beim Einspielen verletzen, das ist eben dieser Passus, wo die dann natürlich das ausnützen strategisch, das ist schon klar meistens, ja, da wird keine gröbere Verletzung sein bei einem lockeren Einschlagen, aber gut, also ich verstehe es ja und nein, wenn in Wirklichkeit muss die Bencic erst recht gewinnen gegen wurscht, wer da drüben steht und wenn es eben eine Samsonova ist, die ich bis jetzt noch nicht so richtig wahrgenommen habe mit ein paar Ausreißern nach oben gut, aber im großen Limelight noch nicht, dann liegt es eher an der Bench. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Es gab doch einige Sender, die das mit übertragen haben, aber es hat mich nicht vom Stockerl. Ich habe nur gesehen, die Bencic, wie man auf gut wienerisch sagt, hat ausgefeilt. Also die hat so wie der Herr Murray und eher grimmig reingeschaut und hat ihren Unmut auch nicht verborgen und auch verbalisiert, glaube ich. Ja, und da war also irgendwie dürfte das dann der Grund gewesen sein für sie, dass die halt auch überrascht war, gegen wen es da jetzt spielt. Ne? Aber ansonsten kann ich nicht viel sagen, das wird sich innerhalb des Reglements abgespielt haben, dass die jetzt hassen. Ich glaube, also ich sehe auch so nicht, wie sie gewinnen hätten können. Vielleicht im Doppel, ja, aber wenn die Bencic umfällt, fällt es um. Das ist leider, das war sozusagen der eigene Stolperstein und damit war das dann gelaufen. Würde ich das trocken kommentieren, ohne zu viel gesehen zu haben. Weiß nicht, wie du das noch einschätzt jetzt. Du hast das ja schon gesagt, du findest das eher unfair.
Naja, es wäre natürlich, ich hätte natürlich dann gern das Doppel gesehen, ganz ehrlich. Und dann hätte ich dann die wundersame Heilung von Pajutschenkova, die dann sagt, wisst ihr was? Meinem Knöchel geht's oder was auch immer das war, geht schlagartig wieder besser, ich spiele doppelt, dann wären sie nämlich alle Haas gewesen. Und zwar, das hätte ich gern gesehen, Heinz Günther wäre dann wahrscheinlich eine Ehrenrunde gelaufen und hätte alle abgefotzt. Aber ja, du, für mich ist das, wie du richtigerweise sagst, eigentlich, wenn man sich das einmal so überlegt, dann würde die Bencic ja nur von der Ranglistenposition her, würde sie natürlich viel lieber gegen die Samsonova spielen, als gegen die Pajutschenkova, weil die Pajutschenkova einfach im Ranking, ich glaube, sie ist 12 oder sie ist 11 oder sie ist 13, aber jedenfalls vor der Samsonova, die ja in diesem Jahr in Berlin gewonnen hat, wer sich erinnern kann, oder mag. Aber ansonsten, wie du sagst, wenige Ausreißer nach oben. Vielleicht ist sie ein Jahrhunderttalent, man weiß es nicht. Aber ja, so ist es ausgegangen. Nicht herumweinen. Schade, dass es kein Doppel mehr gegeben hat, da hätten die Schweizer wahrscheinlich dann eh auch wieder die Bencic gespielt, vielleicht mit der Golubic sogar, die ja bei Olympia Silber gewonnen haben gemeinsam. Man weiß es nicht, Hetty Vari. Gratulation an Russland, aber keine der russischen Frauen, auch keine der Schweizer Frauen ist meine oder mein Mitarbeiter der Woche. Das machen wir in einer kurzen Pause und ich weiß, was heute... Moment, ja, bitte, bitte, bitte.
Ja. Bitte. Ich habe noch eine Gewissensfrage an dich, die sich irgendwo aufdrängt.
Bitte.
Wenn man uns immer diskutieren hört, weil jetzt ist natürlich schon ein Vergleich, wo ich dich fragen möchte, braucht man den Billie Jean King Cup? Es gibt ja auch nur einen Fed Cup.
Nein, gibt es nicht mehr. Der Billie Jean King Cup ist also, ja die legitime Nachfolge. Es ist genau das Gleiche. Man hat ihn nur, nach
Billie Jean King. Die haben den auflassen, den Fed. Siehst du das? Das habe ich nicht gewusst.
Nein, nein. Das ist der gleiche Wettbewerb, er heißt nur anders. Weil die Frau,
ach so,
die Frau okay. Fett, die Frau Fett war bei weitem hin, die Frau Federation war bei weitem nicht so einflussreich wie die Billie Jean King, deshalb.
Ja, ich verstehe. Aha, okay, also man hat das umbenannt und umgemodelt ein bisschen, oder?
Naja, sie haben jetzt ja genau, das gab es ja schon einmal, wenn du dich erinnern kannst, dieses Finalturnier. Ja. Es ist jetzt, glaube ich, zum fünften Mal haben sie das, glaube ich, so gemacht und wenn ich David Haggerty, den ITF-Präsidenten, richtig verstanden habe, dann würde er das auch weiterhin so machen und möchte, glaube ich, im nächsten Jahr sogar es dann so machen wie bei den Männern, dass eben dann diese Vorrundengruppen, so wie es jetzt halt ist in Innsbruck, Turin und Madrid, dass auch im nächsten Jahr die Vorrundengruppen an drei verschiedenen Spielstätten stattfinden.
Mhm. Ja, kann ich man danke machen, dir muss für man die nicht. Aufklärung. Ich bitte alle Hörer um Verzeihung, dass ich da nicht up-to-date war. Ich war noch der Meinung, es würde so zu einem Gerang gekommen wie zwischen Davis Cup und ATP Cup und. Ja, da gibt es ja lauter Cups, die eigentlich jetzt das Gleiche wären und aber doch nicht sind und wo man uns schon oft fragt, dann braucht man das. Deswegen war meine Frage dann nicht mehr berechtigt, Entschuldigung, ja,
wenn das eh das selber ist. Das ist alles gut, wir pausieren kurz und dann küren wir trotzdem unsere oder unseren oder unsere Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, so, ich weiß, was die Höflichkeit gebietet und die Höflichkeit gebietet, dass ich heute dem Tennispropheten, und das mache ich mit größter Freude, weil ich habe heute zwei bockstarke Kandidaten, wie man hier in Deutschland sagt, und mir ist eigentlich wurscht, wen du nimmst, weil ich weiß, dass dem ich nehme, also einen habe ich sicher. Vielleicht nehme ich sogar zwei heute im Duo, aber du zuerst bitte, Andi.
Ich hätte auch zwei, aber ich nehme den einen, der eh aufgeklickt ist. Wir haben übrigens, es ist der Herr Novak Djokovic für mich. Ja, der zweite wäre, hättest du den Djokovic genommen, der Holger Rühne gewesen, aber den wirst du, glaube ich, nicht haben. Und wenn doch, musst du jetzt schon einen dritten aus dem Hut zaubern, Edge. Aber ist da schon die Lade runtergekommen?
Nein, gar nicht. Denn Rühne hätte ich da. Rühne wäre tatsächlich einer meiner beiden Kandidaten gewesen.
Aha, okay. Aber nicht Djokovic der andere.
Nein, Djokovic nicht der andere.
Gut, dann ist alles noch im grünen Bereich. Und für mich, was ich noch anmerken wollte, weil mir nämlich auch gefallen hat, wie er das Finale gedreht hat, wieder finde ich mit guter Kopfarbeit, nämlich wenn man sich angeschaut hat, ein bisschen die Spielzüge und auch die Strategien, wie oft er am Netz war und wie der auch manchmal auf zweite Aufschläge, Aufschlagvolle gespielt hat, wo man doch schon gemeint hat, das wäre ausgestorben. Ich glaube, da hat er schon auch sehr den Gegner überrascht. Für mich war das fast ein bisschen kokett, weil ich mich gefragt habe, warum kann der nicht besser returnieren? Die Aufschläge waren jetzt nicht immer so zwingend, finde ich. Aber der ist da mit einem Selbstvertrauen und je länger das Spiel dauerte, umso breiterer Brust ans Netz geeilt und hat dort meistens dann irgendwie, wenn auch technisch für mich nicht so fein, aber der andere, finde ich, spielt noch schlamperter, nicht nur am Netz, der Herr Medvedev. Ist alles egal, ich weiß, der Erfolg gibt Ihnen recht. Aber das hat mir gefallen von der Strategie her, weißt du, und auch wieder einmal vom Mindset her, nämlich wie der dabei bleibt, wie der wartet auch auf Chancen, bis der andere nachlässt und wo dann der Knackpunkt kommt und wir dann sozusagen wieder zu seinem früheren Selbstvertrauen zurückgefunden hat, das er gefehlt hat in derselben Finalkonstellation beim US Open, weil, glaube ich, der Druck dort viel zu groß war. Aber für mich, also mein Mitarbeiter der Woche ist der Herr Djokovic. Jetzt bin ich gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst.
So, jetzt habe ich mich kurz gemutet, mit Recht natürlich, aber warum hätten der Andi und ich beide den Rühne genommen, Holger Vitus Nützköpf oder Nutzköpf Rühne, weil da den Bergamo einen Challenger gewonnen und die ganze Absurdität der ATP-Rankings sieht man daran, dass der Rühne, ich glaube, 109 ist im aktuellen Ranking, dass er aber nach den erzielten Punkten, also im Race, ist er Nummer 67, glaube ich. So, und da stimmt da was nicht, weil diese ganzen Punkte, die alle mitnehmen, dass der Dominik noch 1200 Punkte von den Australian Open 2019 wohlgemerkt mitnimmt, oder 2020, pardon, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, das ist, und er ist ja nicht der Einzige. Aber mein Mitarbeiter der Woche, also der Rühne hat sich auf jeden Fall verdient. Ich mag den, ich schaue dem gern zu, das ist ein Beißer, der macht Spaß. Mein Mitarbeiter der Woche ist ein Deutscher, den ich wahrscheinlich oder ziemlich sicher beim Davis Cup nicht sehen werde. Und das ist,
jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich's.
Ja.
Ich sag's nicht, ich weiß es.
Ja, das ist at Golden Set Tim, heißt er, glaube ich, auf Instagram. Tim Pütz, der mit Michael Venus wunderbar gespielt hat in Paris-Bercy und dann sich im Match-Tiebreak mit 11-9 war es, glaube ich, oder im Champions-Tiebreak mit 11-9 gegen Nicolas Mahut und Pierre-Hugues Herbert, die in Paris schon gewonnen haben, die alle Grand-Slam-Turniere schon gewonnen haben, auch die ATP-Finals schon gewonnen haben. Aber anyway, Pütz und Venus, erster Titel bei einem Tausender-Turnier. Und ich mache mal ganz kurz, wenn ich da auf Live-Recherche, ich schaue mal, wie weit sie weg sind. Ich glaube, im Race wird sich's nicht mehr ausgehen. Aber, Moment, Rankings, Doubles-Race, das wäre es natürlich noch gewesen. Ja, die sind jetzt auf, na, da fehlt ihnen doch einige. Sie sind auf Platz 11 im Race, haben sie Plätze gut gemacht, werden aber nicht in Turin am Start sein. Trotzdem, mein Mitarbeiter der Woche, langer Rede, kurzer Sinn, Tim Pütz.
Ja, wenn vier Paare ausfallen, sind sie dabei. Oder Oder bei. Nein, nein. Ganz eine blöde Bemerkung. Ja, ich verstehe das. Also ich habe das auch gesehen. Zwischendurch hat man hier und da was mitbekommen. Ich glaube eh auf Sky.
Genau, auf Sky
Und
haben sie sehr brav über das Doppel berichtet.
da waren also wirklich bemerkenswerte Ballwechsel. Man kann dann immer sagen, im Elfmeterschießen des Tennis ist auch Glückssache dabei. Aber ich habe gerade deswegen aufgrund des Heimvorteils und der langjährigen Partnerschaft hätte ich die Franzosen da vorne gesehen. Wobei für mich der Hermann Hüyer schon zum Phänomen wird, weil der wird ja auch nicht jünger und jedes Jahr überlegt er, glaube ich, alle Jürgen, ob er es jetzt wirklich bleiben lässt. Und dann spielt er halt doch noch von Zeit zu Zeit und ist immer dabei bei großen Entscheidungen. Immer noch, ja. Was ich schade fand, jetzt mal wieder ein Schlankerer zurück, schade für den RBR, dass der so nervenschwach ist, weil diese Alcaraz-Partie war zum Gewinnen. Das fand ich noch rückblickend.
Naja, das ist ja natürlich ein Stachel im Fleisch junger Spieler der RBR, weil den Dominik hat er auch immer gequält. Ich glaube, die haben zweimal gegeneinander gespielt und beide Male hat der RBR gewonnen und nicht einmal knapp, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
Ja,
gut.
aber der Alcaraz ist ja dann noch jüngere und das war also ganz eine knappe Geschichte. Aber ja, gegen wen hat er dann verloren? Schnell hilft mir
Der
der
Alcaraz
Alcaraz.
hat verloren
Weißt du das
gegen.
noch?
Ah, warte mal, das kriege ich nicht zusammen, weil das hat mich auch überrascht, dass er verloren hat. Er hat einen Sinner noch geschlagen
Ja, eben.
danach und die nächste
Das war
Runde ist mir
gut.
entfallen. Ist mir
Ja,
leider
mir auch.
entfallen. Ja,
Nein,
hilft ja nichts.
nicht gegen den Gaston. Ja, gegen den Gaston. Der
Ah ja,
Schnippler.
stimmt, genau, gegen
Der
Gaston hat er
Schnippler,
verloren,
den
ja.
wir zerlegt, das war auch bei mir. Ja, genau. Na gut. Also entschuldige, jetzt habe ich alle durcheinander, aber wir sind dann doch dorthin gekommen, wo wir wollten. Jetzt wissen wir auch das.
Und euch sind wir auch. Das war's.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.